Esra 3, die Verse 1 bis 7. In meiner Bibel in der Schlachter 1951, da heißt es hier: Wiederaufrichtung des Brandopferaltares und Grundsteinlegung des Tempels. Und hier heißt es: Als aber der siebente Monat nahte und die Kinder Israel nun von ihren Städten waren, kam das Volk zusammen wie ein Mann in Jerusalem. Und Josua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Sealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie im Gesetze Moses, des Mannes Gottes, geschrieben steht. Und sie richteten den Altar her auf seiner Grundfeste, wiewohl Furcht vor den Völkern der Länder auf ihnen lastete, und opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und Brandopfer am Abend. Und sie feierten das Laubhüttenfest nach Vorschrift und opferten Brandopfer Tag für Tag in der verordneten Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Danach auch die beständigen Brandopfer und was an den Neumonden und an allen Festtagen des Herrn geheiligt werden soll. Dazu, was jedermann dem Herrn freiwillig opferte. Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen. Obschon der Grund zum Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Sie gaben aber den Steinmetzen und Zimmerleuten Geld und denen, die zu Zidon und Tyrus Speise und Trank und Öl, das sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meere gen Jaffo brächten, wie es ihnen Kores, der König von Persien, erlaubt hatte. Wir hatten uns ja bereits letzten Sonntag damit beschäftigt, einen Einstieg zu haben in das Buch Esra. Die letzte Predigt hieß: Jahwe hilft. Jahwe hilft, das heißt letztendlich: der Herr hilft. In unseren Übersetzungen ist meistens der Herr anstatt Jahwe eingesetzt. Der Herr hilft. Und das ist eigentlich die Bedeutung auch von dem Namen Esra. Der Herr bzw. Jahwe hilft. Und vielleicht, wenn wir so jetzt einfach so mit dem Buch Esra konfrontiert werden, da blickt der eine oder andere gar nicht durch, was war damals, wie ging es dazu und wo sind wir hier überhaupt. Wir haben das letzte Mal schon erkannt, hier ging es wieder um einen Neuanfang in Israel. Jeremia und auch Jesaja haben es angekündigt: Wenn ihr so weitermacht, und da waren viele Könige davor, dann wird euch Gott Strafe zukommen lassen. Dann werdet ihr in die Gefangenschaft kommen. Jeremia hat es 40 Jahre lang angekündigt. Und es ging manchmal wieder ein bisschen aufwärts, und dann aber so schleichend immer tiefer. Und zum Schluss war der König Zedekia, und er hat es dann ganz schlimm getrieben. Und das führte dann auch dazu, dass Jerusalem zerstört wurde, dass die Menschen weggeschleppt worden sind in 3 Etappen allerdings. Aber zum Schluss wurde dann auch der Tempel geplündert und ausgebrannt und niedergemacht. Schlimme Sache. Aber hier kommen wir jetzt in eine Situation, wo die Gefangenschaft schon 70 Jahre andauerte und jetzt ein Neuanfang gemacht werden konnte. Nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babel führt der Herr sein Volk wieder zurück nach Juda und Jerusalem, ja auch in die ganzen israelischen Städte. Und ich habe mich kurz gefragt, ob die Gefangenen nach diesen 70 Jahren wohl überhaupt noch an ihre Heimat gedacht hatten. Dachten die Juden noch an den Tempel, an Jerusalem, in ihre Wohnorte in Israel? Und da möchten wir zuerst darauf zu sprechen kommen. Sie waren ja jetzt so lange Zeit in Babel. Manche sind schon in Babel gestorben, neue Generation ist hervorgegangen. Und jetzt kommt Befreiung auf sie zu, und jetzt sollten sie auf einmal heraus wieder aus Babel. Das ist der erste Punkt, auf den ich heute Morgen eingehen möchte. Heraus aus Babel. Wir können uns auch vorstellen, dass die jüdischen Menschen sich auch an Babel gewöhnt hatten in dieser Zeit. 70 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und sich da an Babel, an diese Herrschaft zu gewöhnen und auch an einfach die Gesellschaft von Babel. Und wir müssen auch wissen, es ging nicht allen schlecht in der Gefangenschaft. Die Juden hatten da ziemlich viel Freiheit. Sie mussten zwar bestimmte Dinge tun, aber viele hatten auch in der Zeit hohe Ämter erworben. Denken wir da an Daniel, der war ein hoher Regierungsbeamter. Und also die, wo sich bemüht hatten, die hatten es auch dort zu etwas gebracht. Sie sind auch teilweise sehr reich geworden. Sie haben sich in die Gesellschaft integriert. Vielleicht ähnlich, wie sich im Laufe einer Generation auch hier in Deutschland viele Asylanten integrieren oder auch Flüchtlinge. Wir werden ja bald überschwemmt von Asylanten und Flüchtlingen. Aber die Leute im Laufe der Zeit integrieren sie sich auch hier im Land und sie können sich gar nicht mehr vorstellen, irgendwo anders ein Leben zu führen. Oder wer denkt noch nach so langer Zeit darüber nach, was im Dritten Reich war? Wer hat es überhaupt noch live miterlebt? Es sind noch ältere Menschen in unserem Land, die wirklich auch dabei waren, die im Dritten Reich auch diese schlimmen Sachen erlebt haben, in der Kriegszeit. Ich habe es bereits in der letzten Predigt angesprochen. Es ist schon auch eine Tragik, dass in den letzten Jahren Menschen aufgetreten sind, die selbst den Holocaust verleugnet haben. Ja, den Holocaust hat es nie gegeben. Und das ist schon sehr gut, dass gerade auch in diesem Jahr, wir sind jetzt 70 Jahre danach, diesbezüglich viele Gedenkfeiern in unserem Land stattfinden. Auch bezüglich der KZ-Stätten, die Befreiung aus den KZs. Es gibt ja auch jetzt dieses Dokumentationszentrum in München, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Wir sollten das wirklich niemals vergessen. Wir sind heute 70 Jahre danach, genauso lange wie Israel in der Gefangenschaft in Babel war. Wissen wir was vom Dritten Reich? Ich weiß es nur aus Geschichtsbüchern oder aus Erzählungen von älteren Menschen oder aus den Medien halt. Aber ich habe selber nicht miterlebt. Manchmal kann man es gar nicht nachfühlen, wie das war. Und so war es vielleicht auch damals mit den jüdischen Menschen, die jetzt in Babel waren. Manche kannten ja gar nicht ihr Heimatland. Sie kannten Jerusalem und Israel gar nicht. Doch wenn wir jetzt wieder auf diese Menschen in Babel zu sprechen kommen, so wissen wir, dass es dort auch sehr, sehr treue Leute gab, die immer noch ihre Heimat und auch die Verbundenheit mit Israel auf ihrem Herzen trugen. So kennen wir zum Beispiel auch den Psalm 137, der uns auch so vieles an Empfindungen aus der Gefangenschaft zum Ausdruck bringt. Und der Psalmist sagt dort im Psalm 137, Vers 5 und 6, vergesse ich deiner Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Vergesse ich deiner Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge müsse an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Das ist gewaltig, wenn man so mit Israel und Jerusalem verbunden sein kann. Dieser Psalmschreiber, der wusste, wo sein Herz wirklich hingehört. Und wo die Heimat seines Volkes ist. Vor allem von wo aus Gott sein Volk wirklich regieren wollte. Vergesse ich deiner Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge müsse meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Das ist wahre Verbundenheit mit dem Land, das Gott seinem Volk gegeben hat und auch mit Gott selbst. Und ich denke, gerade auch wir als Kinder Gottes, wir als Gemeinde, auch wir sollten Israel und Jerusalem niemals vergessen. Wir sollten es auch nie vergessen, dass das Heil aus diesem Volk herauskommt, dass das Heil von den Juden kommt. Vergiss es nie, dein Herr und Heiland, der am Kreuz gestorben ist, er ist ein Jude. Er kommt aus diesem Volk hervor. Unser Herr Jesus ist aus dem Judentum hervorgegangen. Auch die Bibel, die wir heute haben dürfen, die wir im Hand halten dürfen. Die Bibel geht aus dem Judentum hervor. Das Alte Testament ist ein komplett jüdisches Buch. Wir dürfen heute Gebrauch machen von diesen Verheißungen, von den wunderbaren Zusagen Gottes. Die Bibel ist ein Buch jüdischer Herkunft. Vergessen wir das nicht. Wir sollten immer wieder dankbar sein für das Judentum, für die Bibel. Und zudem ist Babel auch ein großer Vergleich und ist auch ein Vergleich, in dem wir lernen dürfen, wie wir heute in der Welt stehen. Ähnlich stand damals Israel in Babel. Ich habe in einem Buch von einem amerikanischen Bibellehrer und Prediger aus dem Jahr 19, der bis ins Jahr 1963 gelebt hatte, gestaunt, was er geschrieben hat über die Gemeinde. Es ist Aidan Wilson Tozer. Aidan Wilson Tozer. Er hatte schon vor 1963 geschrieben: Die Gemeinde muss aus der babylonischen Gefangenschaft befreit werden. Ich dachte, was meint er damit? Die Gemeinde muss aus der babylonischen Gefangenschaft befreit werden. Was meint er damit? Er meint damit, dass die Gemeinde heute sehr von unserer Gesellschaft und von deren Verhalten eingenommen ist und auch viel Gewohnheiten von der Gesellschaft angenommen hat, sprich von der Welt. Er sagt, wir leben wie Israel in Babylon. Wir leben unter Menschen, die letztendlich eine andere Sprache sprechen als wir. Sie kennen nicht die Sprache Gottes, sie kennen nicht das geistliche Sprachgut. Und er sagt, wir sind in der Gemeinde dabei, die Sitten und Gewohnheiten der Gesellschaft zu übernehmen, sie zu lernen und sie einfach zu übernehmen. Wir übernehmen auch ihre Moral und ihren Lebensstil. Tozer sagt, und das sagte er bereits schon in den 60er Jahren wohlgemerkt, die Gemeinde, die heute so erbärmlich Unzucht mit der Welt treibt, sie braucht Erlösung. Sie braucht Befreiung und Erneuerung. Solange wir keine Reformation einläuten, sagt er, solange wir nicht zurück in das verheißene Land gehen, wo die Herrlichkeit Gottes über uns erstrahlt, solange wird jeder, der wiedergeboren wird, in Babylon geboren und lebt in denselben Unsitten und Unversehrtheiten weiter. Das ist natürlich tragisch. Wenn sie in der Gemeinde mal verkehrte Dinge eingeschlichen haben, wenn wir der Gesellschaft immer ähnlicher werden. Und es ist auch oft tragisch, dass in Gemeinden ganz wenig Vorbilder sind, die wirklich auch ganz mit dem Herrn gehen. Dann nimmt es schnell an Übergewicht, an schlechten Verhaltensweisen an. Und man schaut halt in die Welt, ja, wird da gelebt, also machen wir es halt auch. Und man orientiert sich nicht streng und komplett nach der Bibel. Das ist schwierig. Es ist aber auch schwierig, ganz auf diese Spur zu kommen. Das ist mir selber auch bewusst. Frage an dich und an mich. Sollten wir nicht öfters mal neu unser Leben überdenken? Auch neu unseren Wandel mit Gott überdenken? Unsere Gewohnheiten überdenken? Möchten wir unser Leben nicht ab und zu mal grundlegend reformieren und wieder ganz zu Gott zurückkehren? Das heißt, möchten wir nicht umkehren und uns ganz zu Gott halten? Möchtest du nicht auch die Herrlichkeit Gottes wieder neu sehen? In deinem Leben, aber auch in der Gemeinde? So wie wir es zum Beispiel vorhin in Johannes 14 gelesen haben. Tozer sagt weiter, und wenn wir alle ganz zu Gott zurückfinden würden, uns nicht mehr vom Radio oder vom Fernsehen, sagt er schon zu damaliger Zeit, oder von den Zeitungen, von den Illustrierten oder gar von der Sportschau oder von anderem Weltlichen beherrschen lassen würden, sondern wenn wir wieder neutestamentlich, biblisch, im echten Sinne des Wortes wären, dann würde es mit unseren Gemeinden aufwärts gehen, sagt er. Und auch mit den Missionaren und mit geistlichem Schriftgut. Ich frage uns, wer wünscht sich das im Endeffekt nicht mehr? Dass es persönlich im geistlichen Leben aufwärts geht, dass man Gottes Herrlichkeit schauen darf, dass man von Gott beherrscht wird und nicht von anderen Dingen. Und wer wünscht es nicht mehr, dass es aufwärts geht, auch in den Gemeinden, auch bei uns hier. Doch liebe Freunde und Geschwister, dazu braucht es Entschiedenheit. Es braucht ein Profil, in dem wir gehen mit dem Herrn.
Was machst du, wenn du glatte Reifen hast auf deinem Auto? Wer ein Auto von uns hat?
Also besonders im Winter ist das gar nicht zu empfehlen, oder?
Da rutscht man nur in der Gegend rum.
Und womöglich wird man dann noch hart bestraft vom Staat. Das ist die andere Seite. Lieber mal dem aus dem Wege zu gehen, aber man möchte auch keinen Unfall bauen. Man möchte nicht herumschlittern. Aber ähnlich ist es in deinem geistlichen Leben. Wenn du in deinem geistlichen Leben kein Profil hast, in dem dein Leben fest greift, dann wirst du immer irgendwo herumschlittern und es wird nicht zu dem kommen, was Gott eigentlich haben will oder wirken will in deinem Leben. Ja, es braucht auch Liebe und neue Freude im Herrn. Der Herr möchte uns in allem erfüllen. Es braucht Gehorsam, es braucht Glaube, es braucht Entschiedenheit, es braucht Disziplin und ein hohes Maß an Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, sagt der Jesus, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich täglich. Wir vergessen das so schnell. Kommen wir jetzt wieder auf Israel zurück. Viele jüdische Menschen, die sehnten sich dennoch in Babylon nach Jerusalem, wieder in die Heimat zurückzukehren. Ähnlich wie der Psalmschreiber in Psalm 137. Und erstaunlicherweise sehen wir, viele sind auch aufgewacht in der Gefangenschaft und sie taten dann auch ernstlich Buße vor dem Herrn. Und das wollte der Herr auch letztendlich bewirken. Dazu musste die Gefangenschaft dienen, damit sein Volk umkehrt, damit es wieder ganz sein Herz bekommt, um dem Herrn, seinem Gott, zu dienen. Doch noch bevor das Volk in die Gefangenschaft kam, hatte ja Gott, der Herr, es vor allem durch den Propheten Jeremia vorausgesagt. Er hat es prophezeit, er hat es verheißen. Ihr werdet in die Gefangenschaft kommen. Aber die Gefangenschaft, sie wird ein Ende nehmen. Und zwar nach 70 Jahren. Das können wir aus einigen Stellen entnehmen. Zum Beispiel aus Jeremia 29,10. Dort heißt es, denn also spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so will ich euch heimsuchen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, ausführen. Das hat der Prophet Jeremia vorausgesagt. Und diese Worte, die sind heute für uns schriftlich festgehalten. Wir haben heute das Buch Jeremia in den Händen. Das ist wunderbar. Doch nicht nur wir heute, sondern bereits damals konnte man schon Schriften von dem Propheten Jeremia haben. Zum Beispiel der Prophet Daniel. Er hat damals in der Gefangenschaft die Propheten des Jeremia erforscht, als er auch in der babylonischen Gefangenschaft war. Und Daniel las diese Schriften von Jeremia und er machte darin eine große Entdeckung. Wahrscheinlich wusste er das gar nicht so genau. Er hat darin entdeckt, hey, die Gefangenschaft, die geht 70 Jahre und dann wird sie ein Ende nehmen. Hochinteressant für uns ist es, dass er diese Entdeckung genau im ersten Jahr machte, nachdem der König von Persien das babylonische Reich eingenommen hatte. Also kurz bevor diese 70 Jahre vollendet waren. Da ist auch Babylon gefallen. Und da hat Persien Babylon eingenommen. Deswegen auch im Anfang dieses Buches wird hier nicht von Babylon berichtet, sondern von dem König von Persien. Das ist das Rätsels Lösung. Babylon wurde von Persien eingenommen. Ein Jahr, bevor das Volk Israel in die Freiheit gekommen ist. Und Daniel, ist hochinteressant, in Daniel 9, die Verse 1 bis 3, da heißt es, im ersten Jahre des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, welcher zum König über das Reich der Chaldäer, das waren also die Babylonier, gemacht worden war. Dann heißt es in Daniel 9, Vers 2, im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, während welcher nach dem Worte des Herrn an den Propheten Jeremia Jerusalem in Trümmern liegen sollte, nämlich 70 Jahre. Vers 3 heißt es dann, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mein mit Gebet und Flehen, mit Fasten in Sack und in der Asche. Als Daniel das erkannt hatte, als es ihm bewusst war, da hat er zum Herrn geschrien, da hat er Buße getan, auch über die Sünden seines Volkes in Sack und Asche. Aber hier hatte er Gottes Zusage entdeckt. Vielleicht gerade in diesem Zeitpunkt, als die jüdischen Menschen dachten, wie soll das jetzt mit uns weitergehen? Jetzt sind die Babylonier eingenommen worden, jetzt sind wir wieder unter anderen Herrschaft. Wissen überhaupt die Perser, was mit uns geschehen ist, dass wir hier jetzt schon so lange Jahre in Gefangenschaft sind? Vielleicht dachten sie, na toll, jetzt sind wir nicht mehr unter babylonischer, sondern unter persischer Herrschaft. Wie soll es jetzt bloß mit uns weitergehen? Vielleicht wurden sie in dieser Zeit von quälenden Fragen umhergetrieben. Vielleicht geht es auch dir manches Mal so. Mir geht es manchmal auch so, dass man manches Mal quälende Fragen mit sich herumwälzt. Dass man denkt, wie wird dieses oder jenes weitergehen? Oder wie wird es mit mir weitergehen? Wie wird es mit einem persönlich weitergehen? Und wisst ihr, es ist so trostreich, es ist so wunderbar, dass man sehen darf, Gott ist treu. Und das, was er sagt, das hält er auch ganz gewiss. Hatte sich Gott an sein Wort gehalten hier, in Bezug auf die Gefangenschaft, auf die 70 Jahre, hat sich Gott daran gehalten? Oh ja. Wie gesagt, Gott ist treu und Gott stellt sich zu seinem guten Wort. Und das müssen wir uns auch für unser persönliches Leben merken. Und merken wir uns noch eines. Er, unser Herr und Gott, er hat Wege und Mittel genug, um sein Wort auch in deinem und meinem Leben, ja seinen Ratschluss zustande zu bringen. Haben wir es nicht vorher in diesem Lied von Paul Gerhardt gesungen? Wie hieß es da in der Strophe 4? Weg hast du aller Wegen. Das ist natürlich altdeutsch. Aber Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir nicht. Da meint er schließlich Gott damit. Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir nicht. Gott hat Weg und Mittel genug. Wir meinen manchmal, wir können Gott was vorschreiben. Ja, Herr, mach's doch so oder mach so. Wir brauchen ihm nichts vorhalten. Wir können ihm nur sein Wort vorhalten, seine Verheißungen und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich weiß, du hast Wege und Mittel genug, es zu erfüllen. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Was für eine wunderbare Liedstrophe. Aber so können wir eine Liedstrophe nach der anderen hernehmen in diesem Lied. Wunderbar. Frage. Was für Wege und Mittel hatte der Herr damals, um sein Volk aus der Gefangenschaft herauszubringen? Wir wissen es. Ich habe es vorhin bereits gesagt. Ein Jahr vor Beendigung der Gefangenschaft ließ der Herr zu, dass der König von Persien das babylonische Reich eroberte. Das war zugleich wiederum auch eine Strafe für Babylon. Sie sind auch nicht ungestraft davongekommen. Auch hatten wir uns angesehen, dass unser Herr und Gott auch die Herzen von Menschen, ja letztendlich auch von Königen, von Herrschern, von Regenten bewegen kann. So hatte er schließlich auch das Herz dieses neuen Herrschers bewegt, das Herz des Königs von Persien. Und Gott hat es ihm verdeutlicht, wie er es auch immer gemacht hat, ich weiß es nicht, dass er nun die Juden in ihre Heimat senden soll. Warum? Damit sie dort ihrem Gott, und er sagt, dem Gott des Himmels, ein Haus bauen sollen. Ich denke, der König von Persien, der Kores oder Kyros, wie er auch genannt wird, der hat herzlich wenig gewusst von Israel und dass der Tempel zerstört worden ist und alles. Aber er wusste, Gott hat es ihm aufgezeigt, schick dieses Volk nach Israel, schick es nach Jerusalem, da sie mir ein Haus bauen können. Und hier lesen wir, dass der König Kores davon spricht, von dem Herrn des Himmels oder von dem Gott des Himmels. Der Ausdruck der Gott des Himmels mag für uns etwas befremdlich klingen. Doch wir finden diesen Ausdruck hier im Buch Esra insgesamt 9 Mal, der Gott des Himmels. Und gerade in dieser Bezeichnung, da erkennen wir etwas von Gottes Größe, von seiner Souveränität. Schließlich ist er der eine Gott, der den Himmel und die Erde erschaffen hat. Er ist auch der Gott des Himmels. Er ist auch der Gott, der selbst Himmel und Erde erschaffen hat. Er ist auch der Gott, der selbst im Himmel ist und von seinem Thron im Himmel aus regiert. Der Gott des Himmels. Und obwohl Kyros, der König von Persien, nun auch ein sehr großes Reich hatte, als er auch Babylon eingenommen hatte, so ist der Gott des Himmels doch viel, viel größer. Denn die Herrschaft Gottes oder des Gottes der Himmels erstreckt sich einfach über alles. Seine Herrschaft, die sehen wir auch, dass er auch über allen Völkern steht. Ist auch dir das und mir immer wieder bewusst, dass Gott über allen Völkern der Erde steht? Ja, uns kommt es manchmal nicht so vor, aber es ist so. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass Satan momentan noch auf dieser Erde regieren darf, dass er hier walten kann, seine Bosheiten ausüben kann, und doch steht der Herr über allem. Satan darf die Dinge nur tun, weil Gott es zulässt. Aber es muss uns bewusst sein, dass Gott der Herr über allem steht, auch über allen Völkern, und Gott letztendlich auch Könige einsetzt, also auch Regierungen einsetzt und Könige und Regierungen absetzt. Das muss uns im Hinterkopf immer bewusst sein. Und gerade diese Erkenntnis hatte vor allem auch der Prophet Daniel bekommen. Und diese Erkenntnis hatte ihn in tiefe Anbetung Gottes gebracht. Daniel sprach damals: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er sagt, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Daniel 2, Vers 20 bis 22. Daniel hat es erkannt. Jetzt ist eine andere Herrschaft über uns gekommen, hier mitten in der Gefangenschaft. Ja, das hat Gott gewirkt, dass Babylon besiegt wird. Jetzt sind wir in persischer Hand. Es ist Gottes Weg, um uns zu befreien von der Gefangenschaft. Welch eine gewaltige Erkenntnis. Behalte das auch in deinem Hinterkopf oder behalte es im Herzen vielmehr. Gott setzt Könige ab und er setzt auch Könige ein. Alles steht in seiner Macht. Nicht umsonst sagt uns auch das Neue Testament, zum Beispiel Römer 13, Vers 1 und 2, jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Denn es gibt keine Gewalt, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Römer 13, Vers 2, wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Ordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Sind wir uns dessen immer bewusst? Auch wenn immer so viel über die Politiker geschimpft wird. Oh, was haben die wieder gemacht? Und die können wir nicht leiden und der sollte weg. Und was ist das wieder? Seid ihr darüber bewusst? Gott gibt diesen Männern und Frauen die Macht, die auch an der Politik sind. Sind wir vorsichtig, sehr vorsichtig, über Regierungen zu schimpfen oder auch die Obrigkeit womöglich umgehen zu wollen? Nicht wenige meinen auch heute in unserem Land, ja, man braucht es mit den Gesetzmäßigkeiten in unserem Land nicht so genau nehmen. Ach, da kann ich locker mit manchen Dingen umgehen. Ja, aber das macht dich schon, wenn ich hier und da auch mal den Staat, um ein bisschen Steuern zu betrügen, das tut ihm doch nicht weh. Ja, jetzt nimmt er ja sowieso noch viele Milliarden ein. Vielleicht tut es dem Staat nicht weh. Vielleicht merkt er es auch gar nicht. Vielleicht kräht auch kein Hahn danach. Aber wer merkt es? Und wem bist du dann nicht untertan, wenn du dem Staat, der Obrigkeit nicht untertan bist? Dann bist du letztendlich Gott nicht untertan. Gott will es, dass wir uns der Obrigkeit unterstellen. Merken wir uns, jede Obrigkeit, sie sei gut oder schlecht in unserem Sinne, sie hat ihre Macht von Gott bekommen. Darum sollen wir Gott gehorchen und den Obrigkeiten auch untertan sein. Natürlich nur so weit, insofern es nicht im Widerspruch zu Gottes Wort steht, das ist klar. Wenn es im Widerspruch zu Gottes Wort steht, dann können wir nicht mehr weitergehen. Kommen wir wieder jetzt zurück zu Israel. Der König von Persien, Kyros oder auch Kores genannt, hatte einen Erlass bekannt gegeben, dass alle nach Israel und Jerusalem hinaufziehen sollen, wer zum Volke Israel gehört. Esra 1, Vers 3 lesen wir: Wer unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf gen Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott zu Jerusalem. Das hat er hier auch erkannt. Er ist nicht nur der Gott des Himmels, sondern auch der Gott Israels oder Jerusalems. Und in Esra 2, in Vers 1 und 2, da heißt es dann: Und folgendes sind die Landeskinder, die aus der Gefangenschaft heraufzogen, welche Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel geführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und nach Juda kamen, ein jeder in seine Stadt. Esra 2, Vers 2, welche mit Zerubabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelja, Mordechai, Bilzan, Mispar, Bigwai, Rehum und Baana kamen. Dies ist die Anzahl der israelitischen Männer. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann würde ich euch so viele Namen vorlesen, oder die könntet ihr jetzt auch selber lesen, dass es uns fast schwindlig wird. Und doch ist es gut, auch die vielen Namen und die Zahlen zu lesen, denn Gott hat es uns auch in seinem Wort so hinterlassen. Man könnte auch hier vieles nachforschen. Das möchte ich aber jetzt nicht im Einzelnen tun, sonst würden wir heute nicht mehr damit fertig werden. In den Versen 64 und 65 heißt es dann in Kapitel 2: Die ganze Gemeinde, also diejenigen, die hinaufgezogen waren nach Israel und Jerusalem, waren 42.360 Seelen. Ausgenommen ihre Knechte und ihre Mägde, deren waren 7.337 und dazu 200 Sänger und Sängerinnen. Allein schon an dieser Zahl erkennen wir, dass es nicht alle Juden sein konnten, die jetzt nach Jerusalem hinaufzogen. Es waren nicht alle. Doch immerhin war es schon eine ganze Menge, die hier losgezogen ist. Manche Ausleger sind auch der Meinung, dass mit diesen 42.360 Seelen nur die Männer gemeint sind, weil hier nur Namen von Männern erwähnt werden. Und manche meinen, dass hier jetzt auch nur die Frauen hinzugezählt werden müssten und auch die Kinder. Wenn es so wäre, dann wäre es ja über die doppelte Zahl, dann wären wir schnell bei 100.000. Und dann noch die Sänger und hier die Knechte und Mägde dazu, dann wären wir vielleicht auch schnell bei 150.000. Das könnte also durchaus auch sein. Wie dem auch sei, wenn es auch noch lange nicht alle Juden waren, so waren es doch diejenigen, deren Herzen und deren Geist von Gott erweckt worden sind. Hier heißt es in Kapitel 1, Vers 5, da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen, das Haus des Herrn, welches zu Jerusalem ist, zu bauen. Es waren also Leute, die von Gott erweckt worden sind. Sie waren willig, um nach Jerusalem hinaufzuziehen, und sie haben sich das zum Ziel gesetzt. Ja, wir wollen. Wir haben dieses große Herzensanliegen. Gott hat es uns eröffnet, um nach Jerusalem zu gehen und dort das Haus des Herrn zu bauen. Doch wisst ihr, von Babel, da waren wir nicht mal schnell in Jerusalem. Das waren nicht nur 10 Kilometer, es waren auch nicht nur 50 Kilometer, auch nicht 100 Kilometer. Ich denke, einige wissen es, es waren über 1500 Kilometer. 1500 Kilometer von Babel nach Jerusalem. Und wenn wir daran denken, dass diese weite Strecke jetzt erstmal überwunden werden musste, es werden hier in Kapitel 2 Esel aufgezählt, es werden Maultiere aufgezählt, es werden Pferde aufgezählt, auch Kamele. Aber mit diesen Tieren, auch teilweise mit Wagen, musste diese weite Strecke überwunden werden. Ich weiß nicht, wie lange die unterwegs waren, aber das war eine lange Reise und eine beschwerliche Reise. Allein das war schon eine enorme Überwindung. Da wäre es vielleicht in Babel viel bequemer gewesen. Doch wir lesen nichts von der Reise, im Gegenteil. Als das Volk angekommen war, wurde eine große Freiwilligkeit gefunden. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Heute habe ich nur zwei Punkte, nicht dass ihr denkt, es gibt noch einen dritten. Der erste Punkt lautete, heraus aus Babel. Und der zweite Punkt, ein großes Werk beginnt. Ein großes Werk beginnt. Und wir sind jetzt in Israel und Jerusalem angekommen. Und wie schon gesagt, wir finden hier große Herzensfreiwilligkeit. Wenn man das Haus Gottes, also den Tempel, wieder aufbauen will, wisst ihr, da braucht es Herzen dazu. Da braucht es auch Menschen, die eine große Freiwilligkeit haben. Auch Gebefreiwilligkeit. In Kapitel 2, Vers 68 bis 70, wenn ihr nochmal reinschauen könnt, da lesen wir, und von etlichen Familienhäuptern wurden sie zum Hause des Herrn, und von etlichen Familienhäuptern wurden, als sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kamen, freiwillige Gaben für das Haus Gottes zu seinem Wiederaufbau geschenkt. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen an den Bauschatz 61.000 Dareiken und 5.000 Silberminen und 100 Priesterröcke. Also ließen sich die Priester und die Leviten und die von dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener in ihren Städten nieder und ganz Israel in seinen Städten. Gott der Herr hatte diesen Menschen den Geist erweckt. Und genau so war jetzt auch ihr Herz erfüllt, um freiwillig zu geben und viel zu geben und sich jetzt für dieses große Werk einzusetzen. Ist es nicht auch ähnlich heute in den Gemeinden? Gott kann letztendlich Gemeinden nur gründen oder Gemeinden aufbauen mit Menschen, deren Herz von ihm erweckt ist. Mit Menschen, deren Herz von ihm ergriffen ist. Menschen, die auf Gott schauen. Und Menschen, die bereit sind, für Gott hohen Einsatz zu bringen, auch freiwillige Gaben für den Herrn zu bringen. Und die wissen, was die Sache des Herrn wert ist. Doch es geht nicht nur um freiwillige Gaben. Es geht letztendlich auch um freiwilligen Einsatz. Denn das Werk des Herrn kann nur entstehen, wenn beides zusammenkommt. Doch es kommt noch etwas dazu. Ein großes Herz, freiwillige Gaben, Einsatzbereitschaft, also freiwilligen Einsatz. Aber das genügt noch nicht. Was wir auch in diesem Buch sehen, ist auch das hohe Maß an Einmütigkeit. Was nützt es, wenn ich ein großes Herz habe? Was nützt es, wenn ich viele freiwilligen Gaben bringe? Was nützt es, wenn ich hohen Einsatz bringe? und Streit in der Gemeinde ist. Ich mit Geschwistern zerstritten bringe. Wie kann ich das Werk des Herrn tun? Wie kannst du das Werk des Herrn tun, wenn Uneinigkeit zwischen uns ist? Wenn Uneinigkeit in der Gemeinde ist? Wenn hier Streit, Zank ist oder Neid unter Geschwistern? Kann Gott da sein Werk tun? Kaum. Ganz, ganz schlecht. Wie schön ist es, dass wir jetzt hier in Kapitel 3, Vers 1 lesen. Als aber der siebente Monat nahte und die Kinder Israel nun in ihren Städten waren, kam das Volk zusammen wie ein Mann in Jerusalem. Haben wir das richtig gelesen? Sie kamen zusammen wie ein Mann, wie eine Einheit. Liebe Freunde und Geschwister, das ist wahre Einmütigkeit. Wie ein Mann zusammenkommen. Und liebe Freunde, Geschwister, von solch einer Einmütigkeit, ich denke, da kann man wirklich davon träumen, dass sich so etwas auch erfüllt. Natürlich sollte man den Herrn auch dafür bitten und selbst dazu beitragen. Eine Einmütigkeit so auch in den Gemeinden zu erleben. Sei auch du jemand, der sich ganz bewusst um die Einmütigkeit in der Gemeinde bemüht, der sich selbst darum bemüht und anstrengt, Einmütigkeit herzustellen, der sich auch um den Frieden und um die Einmütigkeit in der Gemeinde einsetzt. Sie kamen zusammen wie ein Mann und sie wollten dem Herrn dienen und das Werk des Herrn tun. Und wisst ihr, dass solch eine Einmütigkeit letztendlich Freude bereitet? Dass solch eine Einmütigkeit letztendlich auch Gott segnen kann. Wir lesen das in Psalm 133. Dort heißt es, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen, einmütig. Und am Ende dieses Psalmes, da heißt es dann, denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wo keine Einmütigkeit da ist, wo keine Einmütigkeit gelebt wird, wo man gegeneinander arbeitet, wo man sich gegenseitig abstößt, nicht annimmt, da kann der Herr nicht wirklich segnen. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig oder einmütig beisammen wohnen. Denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Sind wir bemüht um die Einmütigkeit, um den Frieden? Natürlich nicht um jeden Preis, das ist klar. Es darf niemals über die Wahrheit hinausgehen. Aber Einmütigkeit ist ein enorm hohes Gut auch für die Gemeinde. Auch für dein persönliches und mein persönliches Glaubensleben. Denn da kann Gott wirken, da kann Gott segnen. Doch gehen wir jetzt weiter in diesem großen Werk. Wir sind ja in diesem Punkt, ein großes Werk beginnt. Der Tempel soll jetzt wieder aufgerichtet werden. Alle Voraussetzungen sind da. Und an dieser Stelle möchte ich euch jetzt die Frage stellen, wenn ihr dort mit dabei gewesen wärt damals, um diesen Tempel wieder aufzurichten, womit hättet ihr als erstes angefangen? Da liegt der Tempel in Trümmern. War früher mal ein wunderbares Werk, der Tempel Salomos liegt jetzt hier in Schutt und Asche. Und jetzt, wo soll man anfangen? Womit soll man beginnen? Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Womit hätte ich jetzt angefangen? Nein, ich bin ja ursprünglich vom Bauhandwerk. Oh, ich hätte wahrscheinlich zuerst mal mit dem Tempel selber begonnen zu bauen. Dass das Heiligtum und das Allerheiligste wiederhergestellt ist. Hoffentlich auch bald wieder hinten die Bundeslade drin, der Vorhang und alles. Wir haben das in der Bibelstunde schon ausführlich durchgenommen. Die Wohnung Gottes wiederherstellen. Doch, ich muss sagen, das war schlecht gedacht. Die Kinder Israel, die hatten es nämlich besser durchdacht. Denn als erstes hatten sie mit was begonnen? Mit dem Brandopferaltar. Warum haben sie zuerst mit dem Brandopferaltar begonnen? Ich dachte, das ist auch irgendwie daneben. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich keine schwere Frage. Natürlich Brandopferaltar, um Opfer zu opfern. Wir lesen hier in Kapitel 3, Vers 2. Und Jesua, der Sohn Jozadaks und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Sealtiels und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie im Gesetze Moses, des Mannes Gottes, geschrieben steht. Sie haben also die Mosebücher gehabt und haben hier wieder, wollten wieder den Opferdienst einführen. Und sie richteten diesen Brandopferaltar auf, obwohl sie sich vor den Völkern rings um Israel sehr, sehr fürchteten. Weil es waren schließlich Feinde Israels und die wollten nicht, dass Israel irgendwann wieder emporkommt. Genauso wie es auch heute noch ist. Und in diesem Text, da lesen wir erstaunlicherweise sehr rasch davon, dass sie damit begonnen hatten, dem Herrn wieder Brandopfer zu bringen. Genauso wie es Mose befohlen hatte, oder es heißt auch hier, sie hatten Brandopfer gebracht am Morgen und Brandopfer am Abend. Was hatte das zu bedeuten? Was ist, wenn man dem Herrn Brandopfer darbringt? Oder wie war es damals? Israel wollte, dass Gott einen Wohlgeruch an ihnen hat, dass der Wohlgeruch zu Gott aufsteigt. Doch nicht nur das, sondern was geschieht über die Opfer? Was geschieht über das Opfer auf dem Altar? Über das Opfer auf dem Altar geschieht der wahre Zugang zu Gott. Gemeinschaft mit Gott wird wiederhergestellt. Halten wir uns das auch im Gedächtnis fest. Das Opfer ist letztendlich das Fundament der ganzen Heiligen Schrift. Alles hängt von dem Opfer ab. Das Blut eines Tieres musste für Sünden fließen. Und deswegen wurden auch Sündopfer dargebracht. Aber es gab nicht nur Sündopfer, sondern auch Schuldopfer, auch Dankopfer, auch Speisopfer und eben auch das Brandopfer. Und das Brandopfer, das war völlig freiwillig. Und es bedeutete auch die Unterwerfung unter den Willen Gottes. Wisst ihr, das Opfer führt das Volk in Gemeinschaft mit Gott. Frage: Was hat denn dich letztendlich in die Gemeinschaft mit Gott gebracht? Oder was bringt dich immer wieder neu in seine Gemeinschaft? Was ist die Grundlage deiner Gemeinschaft mit Gott? Ich denke, es weiß jeder. Es ist das vollkommene Opfer, das Opferlamm, das sich im Kreuz von Golgatha für dich und für mich hingegeben hat. Das Blut dieses Opfers, das im Kreuz geflossen ist, allein das bringt dich in Gemeinschaft mit Gott. Durch dieses Blut haben wir die Erlösung. Durch dieses Blut haben wir die Vergebung, durch den Reichtum seiner Gnade. Und durch dieses Blut, da wurden wir grundlegend gewaschen. Ohne das Opfer hätten wir gar keinen Zugang zu Gott. Jesus hat sich als das wahre Opfer für dich und für mich ein für alle Mal auf den Brandopferaltar gelegt. Welch ein Wohlgeruch war das für den Vater? Und damit hat er ja alle alttestamentlichen Opfer erfüllt. Und das ist wunderbar. Darum müssen wir heute keine Tiere mehr opfern. Aber weil Jesus sich für dich und mich auf den Brandopferaltar gelegt hat, darum soll jetzt auch unser Leben ein Wohlgeruch für Gott sein. In Jesus Christus. Das heißt, in gewisser Weise sollen auch wir uns jetzt täglich dem Herrn hingeben, in gewisser Weise auf den Brandopferaltar legen. Das heißt, wir sollen uns Gott hingeben, ein Leben, um für ihn zu leben, ein Leben auch in Gottes Heiligkeit zu leben. Ihr wisst alle, was im Neuen Testament steht. Römerbrief, Kapitel 12, ganz bekannte Verse. Paulus sagt dort: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringet als was? Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir sind heute Morgen auch hier im Gottesdienst versammelt. Ja, das ist gut, richtig und wichtig. Aber weißt du, dein ganzes Leben, all dein Tun und Handeln soll ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was denn der Wille Gottes sei, der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene. Liest es immer wieder, Römer 12, Vers 1 und 2. Jeden Tag wichtig. Da steckt so viel drin. Unser Leben soll jetzt in Jesus Christus dazu dienen, ein Opfer für den Herrn zu sein. Ein heiliges Leben. Und liebe Freunde und Geschwister, da fängt der wahre Gottesdienst an. Auch die Kinder Israels, sie wussten, wenn uns dieses Werk gelingen soll, wenn wir das Werk Gottes aufrichten sollen, dann benötigen wir von Anfang an den rechten Zugang, die Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle fragen, was hätte es denn genützt, wenn die Kinder Israel womöglich jetzt zuerst einen schönen Tempel, ein schönes Gebäude aufgerichtet hätten, ohne in enger Gemeinschaft mit Gott zu stehen? Was hätte es denn genützt? Ich bin fest davon überzeugt, es wäre fatal gewesen. Ja, vielleicht wäre, ich bin auch auf der anderen Seite bezeugt, dieses Werk wäre ihnen gar nicht gelungen. Aber es wäre fatal gewesen, wenn es auch gelungen wäre. Denn eine äußerliche Fassade, das bringt für Gott nichts. Genauso ist es auch im Gemeindebau. Wenn wir sagen, oh, wir haben hier so schöne Räume, wir haben hier ein heiliges Haus. Wisst ihr, was das für Gott ist? Wertlos. Es ist schön, wenn man gute Gemeinderäume hat, das ist toll. Aber wisst ihr, das ist nicht Gemeinschaft mit Gott, schöne Gemeinderäume zu haben. Gemeinderäume müssen natürlich zuerst mal ausgebaut werden, sie müssen angemietet werden, es kostet viel Geld, ist viel Mühe drin, das wissen wir alle, auch hier in den Räumen. Aber das ist noch lange nicht lebendige Gemeinde. Das ist vielleicht ein notwendiges Übel, auch Räume zu haben. Aber Gott achtet nicht auf äußere Fassaden. Gott achtet nicht auf schöne Räumlichkeiten, nein. Sondern er will etwas auf dem Opferaltar sehen. Und da will er auch etwas bei dir und bei mir sehen. Und er will auch etwas in unserer Gemeinschaft sehen als Gemeinde. Er will geehrt werden. Er will enge Gemeinschaft mit uns haben. Er selbst will die treibende Kraft sein. Und dem Herrn ist es letztendlich, ich sag mal in Anführungszeichen, zuerst mal völlig egal, ob wir uns irgendwo in einem Wohnzimmer treffen, ob wir uns in einem schönen Gebäude wie hier treffen oder ob wir in einer Blechhütte zusammenkommen. Das ist Gott zunächst völlig egal. Gott geht es um die inneren Werte. Ihm geht es um das innere Leben der Gemeinde. Und da möchte er wohnen, da möchte er unter uns ein- und ausgehen. Und wenn wir nicht bereit sind, Opfer auf den Altar zu bringen, uns ihm freiwillig hinzugeben, ihm uns freiwillig unterzuordnen, wenn er nicht geheiligt und geehrt wird in unserer Mitte, wisst ihr, dann ist aller äußere Rahmen vergeblich. Dann können wir auch sagen, haben wir heute wieder einen schönen Gottesdienst gefeiert, aber wissen gar nicht, ob Gott überhaupt gewirkt hat. Vielleicht denken wir auch manches Mal, bevor wir persönlich ins Gebet gehen, oh, haben wir so viel zu tun? Es ist nicht so wichtig, jetzt Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Bringt mir das überhaupt was? Und natürlich, wir wissen, der Feind ist auch immer am Wirken, der möchte das schnell ausreden und das Fleisch. Dann sagen wir, oh, ich muss vielleicht zuerst noch dies und jenes tun und dann nehme ich mir mal Zeit fürs Gebet, dann habe ich vielleicht Zeit für Gott. Doch wisst ihr, auch das ist absurd. Das ist absurd und dumm, wenn wir so denken. Denn schließlich will Gott ja zuerst die Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und er möchte mit dir und mit mir, wie ich es auch in der Leitung vorhin sagte, alles durchgehen, was wir im Tag tun. Schließlich will Gott das, was du tust, dass wir das durch ihn und für ihn tun. Dabei müssen wir natürlich auch wissen, was ist eigentlich Gottes Wille und was nicht. Ich kann nicht sagen, alles, was ich tue, und das ist ganz verkehrt, das will Gott gar nicht. Ja, das tue ich jetzt für Gott und ihm gefällt es gar nicht. Da müssen wir schon auch wissen, was will Gott eigentlich? Aber wenn wir seinen Willen erkannt haben und wenn wir alles mit ihm durchleben und ihn mit einbeziehen, dann kann er auch der Wirkende sein. dann legen wir in gewisser Maßweise unser Leben auf seinen Altar. In Esra 3, Vers 6 lesen wir hier: Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obschon der Grund des Tempels des Herrn noch nicht gelegt war. Da war kein Grund gelegt für den Tempel, der lag noch in Trümmern. Aber das Brandopfer, die Gemeinschaft mit Gott, die war hergestellt. Und das war das Allerwichtigste. Auch die von Gott gegebenen Feste und Feiertage, sie wurden wieder eingeführt, wie sie von Anfang an waren. Und mit dem täglichen Brandopfer morgens und abends kam das große Werk des Tempelbaus, das sehen wir dann in den weiteren Versen, immer mehr zustande. Brandopfer morgens und Brandopfer abends, Brandopfer morgens und Brandopfer abends. Und dann natürlich auch noch irgendwelche freiwilligen anderen Opfer dazu. Was sagt uns das Brandopfer morgens und das Brandopfer abends? Viele Ausleger haben dieses Brandopfer morgen und abend schon verglichen mit unseren täglichen, festen Gebetszeiten. Wir brauchen feste Gebetszeiten. Wir sollen natürlich den ganzen Tag mit dem Herrn verbunden sein, aber es braucht auch Zeiten, wo wir einfach sagen, jetzt brauche ich mindestens mal eine Viertelstunde, besser eine halbe Stunde, wo ich auf die Knie gehen kann, wo ich in Gottes Wort, auch gut, wenn man es auf den Knien liest, lesen kann und den Herrn anbeten kann und ihm alles hinlegen kann. Das ist Brandopfer morgen und Brandopfer am Abend. Brandopfer morgen und Brandopfer am Abend. Und wohl dem, der sich das angewöhnt in seinem Leben, der sich gute Gewohnheiten darin macht, der wird es am Ende nicht mehr missen möchten. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe schon reichlich überzogen. Was nehmen wir heute aus dieser Botschaft mit? Was kannst du damit anfangen die nächsten Tage? Ich denke, für unser persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde haben wir gesehen, dass wir uns prüfen sollen, aus Babel herauszugehen. Dass wir uns nicht diesem Weltlauf gleichstellen sollen, vielleicht auch unseren persönlichen Wandel mal wieder betrachten und reformieren sollen. Wir haben noch gesehen, komm in Gemeinschaft mit Gott, bevor du sonst etwas tust. Zweitens, bringe ihm deine Freiwilligkeit. Gib dich ihm hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wenn wir so mit Gott leben und so Gott in unserem Leben wirken lassen, so kann es eigentlich nicht anders sein, als dass der Gott auch sein Werk mit dir und mit mir aufrichtet. Ein großes Werk beginnt, vielleicht auch mit dir und mit mir heute. Möge Gott durch dich und mich auch seinen heiligen Tempel heute aufrichten. Vielleicht auch hier in der Gemeinde oder auch bei dir selbst und in deinem persönlichen Umfeld. Möge er uns viel, viel Gnade darin schenken und seinen reichen Segen. Amen. Lasst uns beten. Dank sei dir, allmächtiger Gott und Vater, für dein Wort, aber auch für das Volk Israel, für die Führung deines Volkes und wie wir sehen dürfen, wie du so unendlich treu bist. Du stellst dich auch heute noch treu zu deinem Volk. Es ist bei weitem noch nicht eingesetzt und wir wissen, die Zeit der Trübsal ist noch nicht gekommen über dein Volk. Es wird noch kommen, schlimme Sachen werden kommen, aber trotzdem ist es dein Volk und du wirst es hinausführen zu deinem Ziel. Danke, Herr, dass wir von den Führungen Israels lernen dürfen, dass wir aber auch, Herr, deine Größe sehen dürfen, auch über alle Zeitalter hinweg und dass wir, Herr, auch wissen dürfen, der du das gute Werk mit uns begonnen hast, du wirst es auch vollenden. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir es gut vollenden in dir. Und dass wir, Herr, immer wieder an Profil zunehmen, wo wir drohen abzugleiten, wo wir eher auf das Profil der Welt zuschlittern. Hilf uns, Herr, immer wieder ganz zu dir zurückkommen, unsere Freude und Erfüllung in dir zu haben. Und du schenkst wahre Freude, du schenkst Erfüllung. Hilf uns, Herr, diesen Blick
zu haben. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, sagst du. Und so soll es sein. Und so möchten wir uns auch in die neue Woche hineinbegeben, auch in die kommende Zeit. Und wir möchten uns dazu gebrauchen lassen, Herr, dass du dein Werk mit uns tun kannst. Vielleicht auch ein großes Werk mit jedem von uns.